Eine Halbzeit HSV, der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen hier bei uns bei Eine Halbzeit HSV. Draußen ist es anders, wie es im HSV-Song heißt, nicht das Klima hier ist kühl, sondern es ist sehr warm bei mir in meiner Bude. Und damit geht die Frage ab an meinen Podcast-Partner Ben. Moin, wie ist es denn bei dir im hohen Norden? Ist es da auch warm? Im echten Norden, wie ihr so schön sagt?
Moin Tim, ich grüße dich. Ja, wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, würde ich sagen, von Norden weht der Wind. Bisschen Sonne scheint hier auch durch mein Fenster. Das ist natürlich gar kein Grund, nicht hier drin zu sitzen und mit dir über den besten Verein der Welt zu sprechen.
So, das ist mal ein Satz, würde ich sagen. Wir könnten jetzt auch draußen sitzen, aber wir machen lieber diesen Podcast. Und wir machen ihn auch gerne, das muss man auch dazu sagen. Es ist Sommer und Sommer ist ja eine gute Überleitung für den kleinen Disclaimer hier zum Beginn der Folge. Und zwar ist ja am Samstag die Jahreshauptversammlung. Die ist ja auch immer im Sommer beim HSV. Diesmal ist es auch eine sehr wichtige mit der Wahl zum Nachfolger oder Nachfolgerin von Marcel Janssen, der nicht mehr als Präsident antreten wird. Das gesamte Präsidium wird nicht mehr antreten. Und wir haben uns aber gesagt, wir sind jetzt zu spät dran mit diesem Podcast, um das hier in der Fülle zu besprechen, die das Thema verdient hat. Das haben andere sehr gut gemacht. Da verweisen wir zum Beispiel gerne auf die Kollegen vom Abendblatt, die mit jedem Kandidaten Podcast-Folge gemacht haben, eine Interview-Folge. Deswegen, wir werden hier im Vorfeld jetzt nicht drüber sprechen, weil einfach der Rahmen dafür in dieser Folge leider nicht gegeben ist, werden aber im Nachgang zumindest drüber reden. Wir können auch beide leider am Samstag aus privaten Gründen nicht vor Ort sein, würden aber jedem, der hingehen kann, auch, denke ich mal, spreche dafür Band mit, empfehlen, dass er hingeht und wählen geht. Das ist eine wichtige Entscheidung für den Verein. Und wer nicht wie wir durch irgendwelche privaten oder arbeitstechnischen Gründe verhindert ist, der sollte auf jeden Fall hingehen und wählen. Oder wie siehst du das, Ben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war das letzte Mal auch dabei. Das sind wirklich immer gute Veranstaltungen, so eine Mitgliederversammlung mal miterlebt zu haben, auch wie diese Tagesordnungspunkte dann abgearbeitet werden. Das ist interessant, das zu sehen. Und genau, wir können es heute nicht covern. Es hätte sonst auch vermutlich die ganze Episode gebraucht. Ja. Und wie du schon gesagt hast, dafür sind wir jetzt leider ein bisschen zu spät. Nichtsdestotrotz ein wichtiges Thema und ja, wir werden sicher dann in der kommenden Folge auch darauf reagieren und darüber sprechen, wer es dann geworden ist.
Ja, absolut. Wir haben aber nichtsdestotrotz jede Menge andere coole Themen für euch heute vorbereitet. Das wird eine sehr volle Folge, das kann ich euch jetzt schon mal ankündigen. Ich würde sagen, wir gehen dann auch gleich rein ins erste Thema und es ist gerade keine neue Woche ohne einen neuen Transfer beim HSV, habe ich das Gefühl. Denn der nächste Name steht in den Startlöchern. Diesmal ist er noch nicht fix. Wir haben wieder in der Hoffnung, dass der Transfer bis dahin fix ist, spät in der Woche aufgenommen. Aber die Weichen sind gestellt. Plättigol hat auch schon getwittert. Ryan Philippe, Stürmer, Eintracht Braunschweig, 24 Jahre alter Franzose, steht unmittelbar vor einem Wechsel zum HSV. Ich habe heute auch schon bei manchen Stellen gelesen, dass morgen, also für uns morgen, wir nehmen jetzt auf am Donnerstag, dass am Freitag der Medizincheck sein soll. Ja, vielleicht, Ben, bevor wir dazu kommen, wie wir diesen Transfer finden, was sich die ersten beiden Folgen gehört haben, vielleicht auch schon ein bisschen denken können, kurz ein paar Fakten zum Transfer und auch zu Ryan Philippe. Beide verhandeln gerade noch über die Ablöse. Die soll zwischen 2,5 und 3 Millionen liegen. Laut mehreren Medienberichten ist sich der HSV mit dem Spieler aber einig. Philippe kommt aus einer starken Saison, 24-25 mit 19 Scorerpunkten, mit 13 Toren und 6 Vorlagen bei einem, so muss man es ja auch irgendwie hämisch formulieren, Fastabsteiger aus Braunschweig. Und jetzt mal wieder weg mit den Hämen, da auch mehrfach gegen den HSV getroffen, in den 6 Punkten, die wir an Eintracht Braunschweig abgeschenkt haben. Was kann man sonst über ihn sagen? Er ist ein Spieler, der ist überall auf dem Feld zu finden, extrem laufstark. Wenn man sich seine Heatmap anguckt, ist eigentlich das ganze Feld gelb angemalt. Seine Stärken liegen im Dribbling, im Abschluss. Er ist genauso schnell wie Jordan Torunariga mit 34 km/h Topspeed. Das ist echt gut. Ist zweikampfstark, ist ein sehr guter Umschaltspieler. Kommt auch gerne mal über außen. Ist dann auch so ein bisschen die Frage, ob er vielleicht auch ein Gegenstück zu Dompe, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, sein könnte auf der rechten Seite statt in der Zentrale. Auch so ein inversiver Flügelspieler. Schwächen hat er bei der Ballkontrolle und bei der Passgenauigkeit, vor allem unter Druck. Und er ist kein Kopfballspieler. Also er ist kein Bobby Glatzel und auch kein direkter Davy Selke-Ersatz. Aber, Ben, wie findest du ihn denn als Transfer für den HSV für die Bundesliga-Saison?
Ja, ich finde es gut. Also offiziell ist es jetzt dann noch nicht, aber ich glaube, wir können fast davon ausgehen, dass wir in den nächsten Tagen Vollzug gemeldet bekommen. Habe ich auch in den letzten Episoden schon gesagt, das ist ein Spielertyp, den wir im Kader so noch nicht haben, auch ein Stürmertyp, den wir so noch nicht haben. Und der finde ich auch mit Ransford Königsdörfer, der jetzt gerne zum Vergleich rangezogen wird, nicht so gut zu vergleichen ist. Würde sagen, er ist schon eher ein Neuner, vielleicht auch eher eine hängende Neun. Und ja, in den Spielen, die wir jetzt gegen Braunschweig verloren haben, hat man gesehen, dass er gar nicht unbedingt immer so im Fokus steht. Gerade im zweiten Spiel, fand ich, war lange Zeit auch abgetaucht. Ist dann irgendwann aufgetaucht, hat sein Tor gemacht. Das war in einigen anderen Spielen in der vergangenen Zweitligasaison auch so. Und ich bin gespannt, welche Rolle er jetzt bei uns im Kader spielt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er vielleicht zumindest für die ersten Spiele der Stammstürmer im Bundesliga-HSV sein wird.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht sogar über die Saison immer mehr festigt und dann auch am Ende der Saison garantiert ist. Ich finde, er ist der perfekte Stürmer, gerade wenn wir gegen Teams spielen, die uns eigentlich spielerisch überlegen sind, wie die Bayern, wie die Dortmunder, wie die Leverkusener. So, da werden einige Vereine kommen, Leipzig, auch wenn die jetzt nicht mehr in der Champions League spielen, aber die werden alle sportlich weit vor uns. So klar müssen wir uns machen. Und den für 3 Millionen zu kriegen, und ich habe es letztes Mal, ich weiß, du bist im Podcast gesagt, ich habe es dir auf jeden Fall privat auf jeden Fall gesagt, Bernd, so wie Eintracht Braunschweig in der zweiten Liga gespielt hat, so müssen wir ja jetzt in der Bundesliga spielen. Absolute Underdog-Mentalität, über einen Kampf kommen, dreckig sein, eklig sein. Und da hilft so ein Umschaltstürmer, der dafür sorgt, dass seine Innenverteidiger, die gegnerischen Innenverteidiger nicht bis zur Mittellinie aufrücken können, der hilft da, glaube ich, sehr gut. Ich finde, es ist ein guter Transfer. Wenn man bedenkt, dass wir schon wieder einen Transfer haben, ähnlich wie bei Remberg und auch bei Torunariga, wo wir andere Bundesligisten, auch Vereine, die schon länger in der Bundesliga spielen, mehr oder weniger ausstechen gerade. Das sind schon sehr gute Zeichen, finde ich, für den HSV in der Bundesliga. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Ist auch der dritte Spieler, der ja unbedingt zum HSV wollte, also auch aus persönlichen Gründen zum HSV kommt. Und ja, er macht jetzt seine Profikarriere so ein bisschen auf dem zweiten Bildungsweg, hat sich ja über die erste Liga Luxemburgs wieder so rangespielt. In Frankreich hat das in seinem Heimatland ja mit der Ligue 1 damals nicht geklappt. Und klar, es gibt es auch kritische Stimmen, die sich fragen, ist das ein Spieler, der ein Bundesliga-Format hat? Ich würde sagen, es bleibt abzuwarten. Er hat zumindest noch nicht unter Beweis gestellt, dass es in der Bundesliga nicht reißen kann. Und eine Chance hat er auf jeden Fall verdient. War bei Braunschweig der beste Spieler und logischerweise müssten dann die besten Spieler der zweiten Liga auch eine Chance in der ersten Liga verdient haben, ne?
Ja, absolut. Bin ich vollkommen dabei. Und vielleicht auch Under the Radar ein sehr guter Transfer für nächstes Jahr. So, nicht Under the Radar geht jemand vom HSV weg. Offiziell ist es auch noch nicht, aber auch da wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hört, könnte es schon offiziell sein. Denn Ludovit Reis, zentraler Mittelfeldspieler, 25 Jahre alt, verlässt den HSV wohl nach 4 Jahren oder jetzt kann man das wohl wahrscheinlich streichen, Richtung Club Brügge. Ich denke mal, Bent, wir können das hier kurz abhalten und uns dann mit anderen Themen länger befassen. Der Spieler hatte den Wechselwunsch hinterlegt. Da hatten wir schon in unserer ersten Folge vor 2 Wochen drüber gesprochen. Der Wechsel soll diese Woche definitiv über die Bühne gehen. Aber was sich auf jeden Fall gut liest, sind die Zahlen dazu. Laut Medienberichten kriegen wir 7 Millionen fixe Ablöse, kriegen 1 Million Bonus und kriegen auch eine Weiterverkaufsgebühr. Die ist nicht ganz klar, ehrlicherweise, wo die liegt, weil die Bild-Zeitung zum Beispiel schrieb gestern von 20%. Pletti oder Florian Plettenberg, wenn man jetzt mal den Namen nennt, schrieb heute von 10%. Also irgendwo da wird die liegen, aber wir kriegen auf jeden Fall eine. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, die Tische in Belgien, in Brügge, die sind ganz schön sauber jetzt, ne? Weil Kunz und Costa bei einem Jahr Restvertrag den Club Brügge da doch arg über den Tisch gezogen haben, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob sie die über den Tisch gezogen haben, aber das Geld scheint auf jeden Fall locker zu sitzen. Also ich meine, der Trezeguet-Transfer, da haben sich hier in Deutschland, glaube ich, auch einige gefragt, okay, warum so viel? Jetzt zeigt er bei der U21 EM, dass er doch ein guter ist. Und ich glaube, diese Summe, die ist auch gerechtfertigt. Ob ich für Ludovic Reis 7 Millionen auf den Tisch gelegt hätte, weiß ich nicht. Also gebe ich dir recht, sehr gut ausgehandelt. Und klar, es gehen jetzt die 25% noch an den FC Barcelona ab. Ich sag mal, die Summe, die dann am Ende beim HSV landet, ist ein bisschen kleiner als 7 Millionen. Aber ich finde es immer noch ein Transfer, der sich sehen lassen kann. Und ich bin gespannt, wie die Kohle dann noch reinvestiert wird.
Ja, du hast ja im Endeffekt, wenn man kurz zwischenhaken kann, Rayan Philipp und Remberg damit refinanziert wieder mit diesem Transfer. So, du stehst
Also.
sozusagen wieder bei Null, mehr oder weniger. Und
Ja.
das ist schon sehr gut für die weitere Kaderplanung, ehrlicherweise, meiner Meinung nach.
Genau. Ja,
So.
und dass er jetzt 4 Jahre beim HSV gespielt hat, die Mannschaft am Ende auch als Kapitän aufs Feld geführt hat, immer wieder versucht hat aufzusteigen und jetzt sozusagen die Früchte selbst nicht mehr einfährt, das verstehe ich nicht. Habe ich auch schon gesagt, dass ich vom Prestige her die belgische Liga nie gegen die Bundesliga tauschen würde. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt hier mit dem Bashing der belgischen Liga auch ein bisschen runterfahren. Deswegen, ja, ich glaube, wir können uns bei Ludwig Reis bedanken und
Ja.
genau.
Ich glaube, man kann es zusammenfassen, sportlich wird er auf jeden Fall fehlen. Es war ein sehr guter Spieler für uns in der zweiten Liga. Wäre es wahrscheinlich auch in der ersten Liga gewesen. Die, die jetzt vielleicht zu sehr schwarzmalerisch gerade denken, sind vielleicht auch ein bisschen Recency-Bias unterwegs von der letzten Rückrunde, die sehr stark war. Aber du hast es letzten Podcast so schön gesagt. Er war sehr up and down immer in seiner Karriere. Und ich denke mal, dass wir da mit der Ablösesumme gut leben können und dass man jetzt noch genug Zeit hat und eine Menge Kohle, um einen vernünftigen Ersatz an Bord zu ziehen. Und dann würde ich sagen, werfen wir schon mal einen Blick aufs neue Jahr, Ben. Denn die erste Spielplanentscheidung ist gefallen. Die erste Runde im DFB-Pokal wurde ausgelöst. Du hast dich damit ein bisschen befasst für uns. Wo führt es den HSV denn hin? Und wie groß ist da vielleicht die Stolpergefahr bei diesem Gegner?
Genau, am Sonntag, ne, fand im Fußballmuseum in Dortmund wie immer die Auslosung der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde statt. Und Losfee war Owen Ansah, ein Sprinter und Leichtathlet, der tatsächlich der Breitensportabteilung des HSV angehört. Also da sind wir wieder, auch gebürtig aus Hamburg stammt. Und der im vergangenen Jahr als erster Deutscher die 100 Meter gesprintet ist, unter 10 Sekunden. Also 9,99 Sekunden hat er gebraucht. Der ist ein sehr, sehr schneller Mann. Und der ein bisschen mehr Geduld brauchten dann allerdings alle, die bei der Auslosung auf den HSV gewartet haben. Erst in der 60. gezogene Kugel von 64 war dann die einzig wahre Raute auch drin. Und zugelost wurde der HSV dem FK 03 Pirmasens, Oberliga
Wow.
Rheinland-Pfalz Saar. Ja, der HSV spielt damit zum ersten Mal seit der ersten Zweitligasaison 2018 im DFB-Pokal wieder gegen einen Fünftligisten. Zuletzt quälte man sich zum 5:3 gegen den TuS Erntebrück. Einige werden sich erinnern, da stand zwischendurch 2:2. Ja, war gesagt, wie gesagt, die erste Saison nach dem Abstieg. Genau, FK 03 Pirmasens, wie der Name schon sagt, 1903 gegründet, also durchaus ein echter Traditionsverein aus der Pfalz, der Heimat von Stefan Kuntz, der sich dazu auch schon geäußert hat. Kennt den Verein auch und hat gesagt, dass sein Vater, meine ich, in dem Stadion der Pirmasenser früher auch gespielt hat. Der HSV selbst hat zweimal Pflichtspielen gegen den Verein gespielt, das ist aber schon lange her, einmal 1958, einmal 1962, damals noch mit Uwe Seeler. Beide Spiele hat der HSV gewonnen. Ja, man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass diese weiße Weste dann auch bestehen bleibt. Das ist ein Gegner von dem Format musst du schlagen. In der Vorbereitung wird der HSV gegen höherklassigere Gegner spielen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Bundesliga HSV im DFB-Pokal auch immer eher zum Stolpern neigt als jetzt der HSV in der zweiten Liga. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen, dass der HSV in der zweiten Liga im DFB-Pokal fast ein bisschen stabiler war. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das los? Wie groß ist die Stolpergefahr? Was meinst du?
Also erstmal finde ich sehr schön, da hatten wir auch drüber geschrieben, dass wir unser erstes Spiel an der Virginia Avenue haben werden in Pirmasens.
Im
Finde ich
Pfälzerwald.
eine sehr schöne Straßenbezeichnung in so einer schönen kleinen Schüssel. 10.000 Leute passen da rein. Sehr, sehr schöne Pokal-Vibes auf jeden Fall. Aber ich glaube, mehr wird darüber hinaus sollte es eigentlich auch nicht werden. Also es werden schöne Erstrunden-Vibes sein. Es werden mehr HSV-Fans als Pirmasenser wahrscheinlich da sein. Und ich gehe davon aus, dass das eine klare Kiste wird bei 4 Ligen Unterschied. Wenn man überlegt, letztes Jahr haben wir 2 Ligen Unterschied gehabt auf Meppen, die zwar auch
Ja.
nicht du als jemand, der sich beruflich auch viel mit der Region Nord auseinandersetzt, wirst mehr besser noch wissen als ich, die aber auf jeden Fall unter ihren Erwartungen geblieben sind im letzten Jahr, aber halt trotzdem war es ein klares 7:1 am Ende. Und ich gehe davon aus, mit den Verstärkungen im Kader, die jetzt auch gemacht werden, es ist das erste Spiel in dem Jahr, es ist das erste Spiel, sich zu beweisen, auch für den HSV und Merlin Polzin wird dieses Spiel super ernst nehmen. Also ich glaube von der Ernsthaftigkeit, wie sie es antreten werden, vielleicht nicht vom Ergebnis her, aber wird das so sein wie die Bayern jetzt bei der Club-WM gegen den Amateurverein da aus Auckland, dass die werden da mit voller Kapelle auflaufen und werden das Spiel gewinnen wollen. Und ich gehe, wenn ich es jetzt tippen müsste, würde ich vom 5 bis 6-0 ausgehen, ehrlicherweise.
Ja, also kann auch sein, dass es nur ein 2-0 wird. Ich meine, solche Spiele entwickeln sich dann manchmal auch sehr zäh, ne, dass du sagst, okay, du hast 80% Ballbesitz, aber irgendwie fällt dann
Ja.
dieses Tor nicht. Aber gut, müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Sportlich kann es da nur einen Sieg geben. Und ich hatte den Eindruck, dass sich der Verein, also der FK 03 Pirmasens, auch gefreut hat, dass der HSV kommt. Die haben das auf Facebook richtig gefeiert. Und ja, wenn das dann eine Win-Win-Situation ist, vielleicht beim HSV ein Gegner, bei dem er sich nicht so strecken muss, nicht so viel investieren muss, und bei Pirmasens ein Gegner, mit dem sie dann auch ein Fußballfest bekommen, dass er der Amateurverein in der ersten Runde des DFB-Pokals dann irgendwo auch haben soll, warum nicht?
Ja, absolut. Ich freue mich auf das Spiel an der Virginia Avenue und das ist dann ist es ja nur noch 2 Wochen weg vom Bundesliga-Start. Also da kribbelt es dann schon in den Fingern, glaube ich, ehrlicherweise, wenn es dann soweit ist. Gut, Bent, im Sommer, wir haben letzte Woche hast du uns so schön durch die Nationalspieler geführt, da dachten wir uns, du machst es doch gleich am besten nochmal, denn es ist ja noch weiteres passiert. Es haben ja einige Spieler, spielen ja in Turnieren. Karabetz unter anderem, Feray, Rössing, Lelesit. Und du wolltest unseren Zuhörern noch mal so ein bisschen Update geben. Was hat sich da seit der letzten Woche getan?
Genau, wir machen das diesmal ein bisschen kompakter, fangen aber in derselben Reihenfolge an. Also Manuel Ferreira, über ihn haben wir das letzte Mal gesprochen, Nationalspieler von Surinam, der jetzt nach ein paar Partien bei der WM-Qualifikation zum Gold Cup gefahren ist mit Surinam und da eine wirklich schwere Gruppe hat. Ich hatte das damals schon in der letzten Folge ein bisschen lanciert, dass sie wohl der Außenseiter sind. Ich wäre fast Lügen gestraft worden im ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica. Sah das ganz lange nach einem 3 zu 3 aus. Also Surinam hat sich richtig gewehrt. Hat dann, glaube ich, in der 90. plus 10 noch das 3 zu 4 kassiert. Ganz bitter. Aus HSV-Sicht auch bitter, dass Feray wieder keine einzige Minute gespielt hat. Offensichtlich nach wie vor angeschlagen gewesen. Er hat bei dem Spiel allerdings Besuch bekommen von Merlin Polzin höchstpersönlich. Finde ich eine Top-Wertschätzung. Gibt auch ein Bild von den beiden. Genau, da hält Feray das Nationaltrikot in die Kamera. Und jetzt hat er das zweite Spiel absolviert. Das müssen noch nicht mal 24 Stunden her sein gegen Mexiko. 0 zu 2 hat Surinam verloren, allerdings wurde Feray eingewechselt. In der 71. Minute hat seine ersten Minuten sammeln können, so ein kleines Comeback gefeiert. Er war ja auch über die Saison immer wieder angeschlagen. Genau, sportlich bleibe ich dabei. Das wird wahrscheinlich nicht über die Vorrunde hinausgehen bei diesem kleinen Start. Aber ja, schön, dass er jetzt noch ein paar Minuten sammeln konnte und diese weite Reise da auch in der Hinsicht nicht ganz umsonst ist. Genau, gucken wir weiter auf die Juniorenspieler. Das letzte Mal hatten wir Miro Muheim noch dabei, der ist jetzt im verdienten Urlaub. Die Schweiz spielt aktuell nicht mehr. Aber Adam Karabec ist nach wie vor bei der U21-EM dabei gewesen, muss man jetzt sagen. Die Tschechen sind ausgeschieden, haben gestern nochmal gespielt, 2 zu 0 gewonnen gegen Slowenien. Und Adam Karabec hat das zweite Tor der Tschechen vorbereitet, stand auch wieder in der Startelf. Ansonsten muss man sagen, ist sein Auftritt bei der EM ähnlich unauffällig gewesen wie auch beim HSV. Also man muss sagen, er ist sicherlich einer der am besten veranlagten Spieler da auch in dieser Mannschaft. Er bekommt auch auf viele Minuten, aber letztendlich kann man nicht sagen, dass er da raussticht als irgendwie eines der europäischen Top-Talente, auf keinen Fall. Und genau, fährt jetzt nach 3 Spielen auch wieder nach Hause. Du hattest gerade eben noch ein kleines Update dazu, was das für den HSV eventuell bedeuten könnte, was seine Zukunft im HSV hatte.
Yes, es kam kurz bevor wir angefangen haben, unsere Folge aufzunehmen, also Donnerstag knapp um 19:30 rum befinden wir uns gerade, die ersten Meldungen auf, dass Prag wohl den Preis deutlich runtergeschraubt hat. Wir hatten uns ja letztes Mal, man könnte schon ehrlich sagen, ein bisschen drüber lustig gemacht, über die Verhandlungstaktik von Prag da in der Gruppe mit England und Deutschland oder vor allem mit dieser deutschen U21 drauf zu pokern, dass Karabec da ein Shining Star wird. Hast du jetzt gerade wunderbar gesagt, ist er nicht geworden. Und Prag ist wohl mit dem Preis deutlich runter von, ich glaube, 7, 8 Millionen, die sie haben wollten, jetzt auf 3. Und damit ist ein HSV-Transfer natürlich deutlich wahrscheinlicher geworden, ehrlicherweise. Ob es wirklich passiert, können wir beide, glaube ich, jetzt immer noch nicht sagen. Aber die Chance ist auf jeden Fall höher als bei 8 Millionen, oder wie siehst du das?
Jeden Fall, aber ich glaube, ich würde auch die 3 nicht bezahlen.
Ja, ich würde auch sagen, drück den Preis lieber noch mal ein bisschen. Da kriegen wir auch, also komm mit einer Torvorlage bei der U21-EM. Da kriegen wir vielleicht auch 2 Millionen raus oder 2,5. Mal gucken.
Ja, auf
Dann
jeden
würde ich es
Fall.
machen.
Ich bin gespannt. Also wird auch so ein bisschen davon abhängig sein, ob sie da vielleicht noch ein anderer Spieler aus der Position in den Fokus spielt. Und dann würde es mich nicht wundern, wenn der HSV sagt, okay, machen wir auch gar nicht. Genau, aber Internationales Geschäft ist damit für Adam Karabetz auch erstmal vorbei. Und
Ja.
ob ihn dann auch als Spieler des HSV nochmal sehen werden, ist damit fraglich.
Absolut. Aber auf sich aufmerksam machen tut ja, wenn ich dir mal eine kleine Brücke bauen kann, jemand anderes. Der kommt jetzt.
Genau, Alexander Rösting-Lelesid haben wir letztes Mal angesprochen, ist für die U19 Norwegens unterwegs und hat einen richtig starken Start hingelegt. Ja, ist gegen England mit einem Tor und einer Vorlage deutlich als bester Spieler der Norweger aus dem Spiel hervorgegangen, musste dann angeschlagen runter. Nichts Schlimmes, er konnte im nächsten Spiel wieder spielen, aber das ist, glaube ich, auch von vielen bemerkt worden. Ich glaube, vielen HSV-Fans ist da auch zum ersten Mal aufgefallen, dass wir diesen Spieler noch haben und dass der ein richtig guter werden kann. Und ja, er hat danach selbst auch ein selbstbewusstes Interview gegeben, hat gesagt, wenn er richtig anzieht, dann kommt da kaum einer hinterher. Kann man mal so stehen lassen. Und genau, ich hoffe nach wie vor, dass er HSV ihn nicht verleiht, sondern dass er ihn tatsächlich über die Bundesliga auch an den Kader ranführt und auch er zu Spielzeiten im HSV-Trikot kommen wird. Norwegen spielt morgen das entscheidende Spiel für beide Nationen gegen Deutschland. Geht ums Weiterkommen. Deutschland hat so ein ganz wildes 5:5 gegen England. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur das Ergebnis gesehen. Wahnsinn. Also der Gegenentwurf zu vielen Spielen bei der Club-WM gespielt. Morgen dann Deutsche gegen Norwegen. Rösting-Lillesiet war jetzt auch beim zweiten Spiel der Norweger gegen die Niederlande. Das hat Norwegen 0:2 verloren, war auch wieder in der Startelf. Ich rechne damit, dass er morgen auch in der Startelf sein wird, wenn es dann gegen Deutschland geht. Vielleicht fällt dir noch was zu ihm ein? Wir hatten uns ja beide auch kurz darüber ausgetauscht, dass er wirklich diese gute Leistung hingelegt hat.
Also erstmal möchte ich sagen, dein Vergleich sportlich zur Club-WM, der passt. Auf der Tribüne ist glaube ich, manchmal schwer zu finden, ob es jetzt gerade ein Spiel der U19 EM ist oder ob es ein Club-WM-Spiel ist. Lieben Gruß an Gianni Infantino und die FIFA an dieser Stelle. Hat ja richtig toll funktioniert bisher. Ja, zu Rössing. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass er nicht weiterkommt, weil das würde bedeuten, dass die deutsche U21 rausfliegt. U19 meine ich, sorry, nicht U21, dass die deutsche U19 rausfliegt. Auf der anderen Seite hätte die deutsche U19 nach diesem 5:5 auch irgendwo verdient gehabt oder hat es verdient, rauszufliegen, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn eine 5:1-Führung nicht, egal gegen wen das ist, auch wenn das gegen England ist, darf es keine 5:1-Führung nicht aus der Hand geben. Also wenn wir in dieser Saison ein Spiel haben, wo wir 5:1 führen, und das geben wir 5:5 aus der Hand. Ich glaube, dann muss man die nächste Folge bei uns hier durchgehend piepen, weil wir, glaube
Wenn
ich,
wir
alles
alle im Hause unten sind.
alles durchbeleidigen werden, was sich irgendwo in diesem Verein bewegt, ehrlicherweise. Also, und von daher, ich bin bei dir. Ja, es ist schön, ihn mal spielen zu sehen. Und ich glaube auch, dass es HSV-Fans gab, die so waren: so, ah ja, ist ja, der gehört ja, wem gehört denn der? Ah, der gehört ja uns. Und ich würde mir auch wünschen, dass er nicht ausgeliehen wird. Ich habe da auch nicht viel mehr zu ergänzen, ehrlicherweise, weil du hast es wunderbar zusammengefasst und es ist auf der anderen Seite natürlich auch so, er hat jetzt halt mal gespielt und er hat gezeigt, was er kann. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, ehrlicherweise. Vielleicht auch, dass Merlin Polzin und Klaus Koster das ein bisschen sehen konnten und dass man da in den Plänen vielleicht auch sagt, okay, wir geben ihm mal die Chance, dann regelmäßig ab der 70., 80. Minute mal ein paar Minuten zu spielen. Und wenn er das dann gut macht, kriegt er mal ein paar Minuten mehr. Und wenn er das dann mal gut macht, kriegt er vielleicht mal eine Halbzeit oder was auch immer. Oder startet vielleicht auch mal ein Spiel, je nach Verletzungslage.
Ich glaube, ihm ist jetzt auch zugute gekommen, dass es momentan keinen Vereinsfußball gibt und dass viele Medien einfach über seinen Auftritt da berichtet haben. Also auch viele
Ja.
HSV-bezogene Medien, die den HSV covern, war ja viel darüber zu lesen.
Ja, absolut. Eine junge Konkurrenz hat er ja verloren. Das können wir jetzt vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt, dadurch, dass er gerade mal zwei Spiele, glaube ich, gemacht hat für die Profis vom HSV, hier nicht als Thema vorgesehen gehabt. Aber an der Stelle, wir haben über Reis geredet, dann können wir auch der Chronistenpflicht halber einfach sagen: Tom Sanne verlässt endgültig den HSV, wo er sich nicht durchsetzen konnte und wechselt zu Wacker Burghausen in die vierte Liga. Ist vielleicht ein guter Neustart für ihn in der vierten Liga, nachdem er sich auch bei Hannover 2 in der dritten Liga nicht durchsetzen konnte.
Ja.
Eine Liga weiter drunter, in der Profiliga ja trotzdem mit der Regio West anzufangen, ist vielleicht nicht schlecht, oder?
Absolut. Ich meine, in der Regionalliga Nord hat er alles kurz und klein geschossen. Ist, glaube ich, mindestens einmal auch Torschützenkönig geworden.
Ja.
Bei den Profis hast du schon gesagt, hat es aus Gründen, die wir auch nicht kennen, nicht gereicht. Er ist später nicht mehr für den Profikader nominiert worden, auch unter Tim Walter schon nicht mehr. Ja, ich denke auch, für ihn wird ein Neustart sicherlich irgendwie sinnvoll sein. Er war ja dann nach Hannover auch noch mal kurz nach in die Niederlande verliehen. Relativ wildes Jahr gehabt.
Ja. Alles Gute beim nächsten Schritt wünschen wir ihm, denke ich mal. Ich denke mal, damit kann man es zusammenfassen. Es war jetzt ein kurzer Exkurs, aber ich glaube, zu unseren Nationalspielern oder Jugendnationalspielern gibt es auch, glaube ich, nicht mehr weiter was zu sagen, ehrlicherweise, oder? Gut, Ben schüttelt den Kopf. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Kern dieser Folge, auf den Ben und ich uns sehr freuen. Nämlich, wir haben ja immer hier schon viele Transfergerüchte besprochen und wir dachten uns, wir challengen mal unseren inneren Klaus Koster und unseren inneren Stefan Kuntz und haben mal gesagt, wir suchen mal ein paar Spieler für den HSV mit einem festgesetzten Budget. Wir haben am Anfang gesagt 12 Millionen. Warum wir jetzt nicht ganz mehr bei 12 Millionen sind, komme ich gleich zu. Und wir haben folgende Position ausgemacht. Jeder von uns hat einen Innenverteidiger mitgebracht, einen weiteren, einen Rechtsverteidiger, einen rechten Flügel, einen ZMZOM, je nachdem, und einen Stürmer. Eigentlich, Stürmer steht bei mir und eigentlich, weil wir beide Rajan Philipp haben, weil Bent hat es im Vorgespräch so schön gesagt, mit einem Glatzel, mit einem Philipp, mit dem Königsdörfer und dem Otto Stange im Kader brauchen wir jetzt hier nicht noch einen fünften Stürmer pitchen, ehrlicherweise. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Genau. Und wir haben das Budget ein bisschen angepasst, dadurch, oder das Budget ist jetzt ein bisschen angepasst. Wir hatten gesagt, wir planen mit 12 Millionen. Kann man jetzt gedanklich die 2,5 bis 3 Millionen für Rajan Philipp ausrechnen, ehrlicherweise. Aber den hatten wir ja beide mit einberechnet, von daher passt das.
Und wir kriegen ja
Bent.
wahrscheinlich auch noch die Millionen von Reis.
Ja, genau. Genau das. Bent, mit welcher Position möchtest du denn anfangen?
Wir können sonst hinten anfangen, einfach in der Innenverteidigung.
Gerne. Dann stell doch mal gerne vor, wen du Kunz und Costa für den HSV empfehlen würdest.
Genau, und zwar ist das Lukas Pinkert von der SV Elversberg.
Sorry, dass ich so laut lache. Aber der steht bei mir genauso auf dem Zettel.
Nicht dein Ernst?
Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns vorher bewusst nicht abgesprochen. Ja, dann erzähl du doch erstmal und dann komme ich noch dazu, was ich noch zu ergänzen habe.
Alles klar, machen wir es so. Also Lukas Pinkert ist tatsächlich mal beim HSV gewesen, hat dann von 2011 bis 2019 im Nachwuchsleistungszentrum des HSV gespielt, vorher beim TSV Weddelbrook das Fußball-ABC gelernt, kommt hier also aus Schleswig-Holstein und ist dann über Viktoria Berlin im Juli 2022 nach Elversberg gekommen und hat, finde ich, da in der letzten Saison richtig stark gespielt. Ist in der Innenverteidigung Teil einer Defensive gewesen, die sehr wenig zugelassen hat, an der sie auch der HSV die Zähne ausgebissen hat. Wenn man sich seine Heatmap mal anguckt, das fand ich sehr sympathisch, tendiert er so ein bisschen Richtung rechts abzufallen und wie auch schon durchgeklungen ist, ich habe immer Panik, wenn Miguel Bancis da auf der Seite alleine arbeiten muss. Und genau, wenn Lukas Pinkert quasi als Innenverteidiger beim HSV spielen würde, könnte er vielleicht auf der Seite ein bisschen mehr unterstützen. Das gibt zumindest die Heatmap her. Also zum letzten Mal richtig aufgefallen ist er mir in den Relegationsspielen gegen Heidenheim, diese beiden Partien, El Dorfico wurden sie auch vom Netz genannt. Da hat er gerade im Rückspiel, finde ich, richtig stark gespielt, ist auf jeden Fall positiv aufgefallen. Marktwert, ja, ich sag mal so, an den Marktwerten, die ich jetzt gefunden habe, müsste man, glaube ich, schon eine Ablösesumme zwischen 1 bis 2 Millionen Euro rechnen. Und ich finde, das ist Geld, das man für so einen Spieler auch hinlegen könnte. Er ist erst 25 Jahre alt, hat gute Werte, alle Werte im grünen und gelben Bereich. Und ja, das wäre sozusagen meine Empfehlung auf der Innenverteidigerposition.
Ich wollte hier schon loslegen und war noch gemutet. Ja, da kann ich mich nur anschließen, Bent. Ich bin auch großer Fan von Lukas Pinkert. Ich glaube, wir hatten auch während der Relegationsspiele, meine ich, drüber geschrieben, dass das einer für den
Ja.
HSV wäre. Marktwert hast du gesagt, zwischen 1 und 2. Ich habe ihn jetzt mal bei Ablöse 1,5 Millionen festgesetzt, dass man das zahlen könnte. Das halte ich für durchaus realistisch. Auch aus meiner Sicht ist ein sorgfältiger, zweikampfstarker Allround-Verteidiger, hat eine robuste Physis. Hat auch eine fortgeschrittene mentale Reife mit 25 Jahren.
Das stimmt, ja.
Ist ein großer Teamplayer nach allem, was man aus Elversberg mitbekommt. Ist vielseitig einsetzbar, kann sogar Rechtsverteidiger spielen. Ist defensiv sehr zuverlässig und könnte deswegen ein guter Baustein für eine kompakte Abwehr sein, die wir ja auch brauchen würden in der Bundesliga. Und ich glaube, neben dem Jordan Torunariga könnte Lukas Pinkert echt eine gute Rolle spielen, ehrlicherweise, und auch nochmal besser werden. Und das hat Kanada ja auch in den Spielen gegen Heidenheim schon gezeigt, ehrlicherweise. Deswegen fände ich das eine günstige Möglichkeit, um da wirklich jemanden zu holen, der auch starten kann.
Absolut.
Gut,
Wollen wir mit dem
dann
Rechtsverteidiger weitermachen?
gerne. Ich würde mal
Willst du deinen
anfangen.
vorstellen? Ja.
Ich würde anfangen, genau. Hätte jetzt auch vorgeschlagen, dass wir so Ping-Pong-Prinzip hin und her machen. Mein Rechtsverteidiger kommt aus der jetzt zweiten französischen Liga, hat letztes Jahr noch Ligue 1 gespielt, ist abgestiegen mit dem FC Montpellier. Kostet 2,5 Millionen ungefähr im Marktwert, hat einen Vertrag bis 27, ist 22 Jahre alt und hört auf den Namen Enzo Tchato, ein Franzose mit afrikanischen Wurzeln. Ablöse habe ich jetzt mal bei so 2 Millionen angesetzt. Warum ich Tchato spannend finde, er ist ein robuster, junger, auch vielseitig einsetzbarer Defensivspieler, hat auch teilweise Montpellier, hat manchmal mit einer Dreierkette gespielt. Da hat er auch den rechten Innenverteidiger gegeben. Hat eine solide physische Basis, hat gute Defensivstatistiken, was man beim Absteiger erstmal gar nicht glaubt, aber die sind dafür, dass sie abgestiegen sind, gar nicht so schlecht. Hat regelmäßig gespielt in der Ligue 1, für einen 22-Jährigen auch nicht selbstverständlich, hat auch viel in der U-Nationalmannschaft von Frankreich gespielt, ist defensiv, er ist eher defensiv zuverlässig als offensiv und das finde ich in dem Fall tatsächlich bei einem Rechtsverteidiger gerade wichtiger, ehrlicherweise. Offensiv und beim Spielaufbau hat er noch Luft nach oben, aber das ist beim 22-Jährigen auch ehrlicherweise in Ordnung, dass der noch Dinge hat, finde ich, wo der sich verbessern muss. Und deswegen, ich habe gesagt, dadurch, der ist 2 Millionen, 2,5 Millionen wert, aber durch den Abstieg, glaube ich, kann man die Ablöse ein bisschen drücken. Und ich habe jetzt mal 2 Millionen gesagt. Vielleicht dann auch mit einer Weiterverkaufsgebühr, dass man Montpellier sagt, okay, krieg ich darüber, aber Grundbasisablöse habe ich jetzt mal 2 Millionen festgesetzt. Fände ich Enzo Tchato einen spannenden Spieler für den HSV.
Ja, klingt interessant. Und in der zweiten Liga Frankreichs, da scheinen wir ja auch irgendwie Scouts unterwegs zu haben. Von da kam ja zuletzt auch Sumoro.
Dann mach
Soll ich
du
mal
gern weiter
weitermachen?
mit deinem
Genau.
Rechtsverteidiger.
Mein Rechtsverteidiger hat auch einen Marktwert von 2,5 Millionen. Ich glaube, dass der HSV mehr für ihn auf den Tisch legen müsste. Es handelt sich um Georgi Gocholaischwili vom FC Kopenhagen, der im letzten Jahr schon mal beim HSV im Gespräch war. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die Gerüchte damals waren, aber es ist von mehreren Blättern auch aufgegriffen worden. Gocholaischwili ist georgischer Nationalspieler, hat zu der Mannschaft gehört, die ihn bei der Euro im letzten Jahr auch viele begeistert hat, die sich, glaube ich, auch in die Herzen einiger Fans gespielt hat und hat auch bei der U21 EM, die das letzte Mal, also nicht dieses Mal, sondern das letzte Mal in Georgien war, auch zu der georgischen Mannschaft gehört, die bis ins Halbfinale gekommen ist. Er ist aktuell von Schachtar Donetsk an Kopenhagen ausgeliehen. Und hat deswegen auch schon mal im Volkspark gespielt mit Schachtar, als die ihre Champions League-Spiele in Hamburg ausgetragen haben und hat da die Vorlage gegeben beim 1:0 gegen den FC Barcelona, als Donetsk gegen Barcelona gewonnen hat, gegen die Mannschaft mit Lamine Yamal. Also durchaus ein Spieler, der auch schon auf Top-Niveau gespielt hat. Dann allerdings in die dänische Liga verliehen worden ist. Die dänische Liga, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ist vom Niveau her unter der Bundesliga anzusiedeln. Und ja, auch er ist eher defensiv orientiert, schaltet sich nicht so oft offensiv ein, hat trotzdem in der letzten Saison zwei Vorlagen und ein Tor beigesteuert. Und genau, er hat jetzt müsste er regulär zurück nach zu Schachtar Donetsk. Kopenhagen hat eine Kaufoption für ihn. Ich konnte keine Informationen darüber finden, ob sie die ziehen werden oder nicht. Wenn ich der HSV wäre, würde ich mich um ihn bemühen, weil ich glaube, das ist ein schon eher ein ambitionierterer Spieler, der auch internationales Tableau gewohnt ist. Das kann der HSV ihm nicht bieten. Dafür kann er ihm, ich sag mal, was den Clubfußball angeht, vielleicht die nächste Stufe bieten. Die Bundesliga ist die attraktivere Liga im Vergleich zur ukrainischen Liga und auch im Vergleich zur dänischen Liga. Und ja, georgischer Nationalspieler, auch da sich bewährt. Er gehört regelmäßig zum Kader, hat 14 Einsätze und genau unter seinen Stärken kann man auf den einschlägigen Datenbanken und darum auch Zweikämpfe am Boden finden. Ich finde, das steht einem Außenverteidiger auch immer recht gut und genau, das wäre quasi meine Empfehlung.
Ja, spannend. Ein Spieler, mit dem ich auch gar nicht so häufig bisher gehört habe. Also spannender Typ. Werde ich mir auf jeden Fall nach der Folge mal das Scouting-Profil genauer angucken. Wollen wir kurz über die News reden, eingeschoben mit dem Rechtsverteidiger beim HSV, was heute aus Mopo-Kreisen berichtet wurde?
Ja, hau raus.
Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Mopo berichtet, dass der HSV gerade andere Positionen deutlich priorisiert vor der Rechtsverteidigerposition. Und das, was es auch passieren könnte, dass man mit Hefti und Mikkelbronx in die Saison geht. Ich musste auch erstmal schlucken. Bent hat, glaube ich, nicht nur geschluckt. Bent hat sich, glaube ich, verschluckt, als er das gelesen hat, deiner Reaktion auf WhatsApp nachzuurteilen. Aber ich bin, glaube ich, dem Ganzen nicht so negativ gegenüber wie du. Ich glaube, so können wir es anschneiden. Warum bin ich nicht so negativ wie du, bevor du sagen kannst, warum du da absolut gegen bist? Ich finde, dass wir natürlich auch aufs Geld gucken müssen und dass wir Positionen haben, wo wir erstmal allein von der Kaderplanung, wie viele Spieler brauchst du auf einer Position, jetzt gerade eher Spieler brauchen. So habe ich das so ein bisschen verstanden. Und dass es aber nicht heißt, dass wir definitiv keinen Rechtsverteidiger holen, sondern dass es eher heißt, so wie es für mich klang, dass ein Polzin sich beide nochmal angucken möchte. Ein Herr Silvan Hefti, der ja für 1 Million gekommen ist letztes Jahr, und einen William Mikkelbronx und gucken möchte, ob er überhaupt jemanden neuen braucht. Wir sind nicht auf Rosen gebettet finanziell, im Vergleich zu anderen Vereinen, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen musst du irgendwo sparen. Ich finde es auch ein bisschen krass, wenn es jetzt bei der Rechtsverteidigerposition wäre, aber eine Sache zumindest oder einen Aspekt, den ich reinwerfen will, ich würde schon argumentieren, dass ein Silvan Hefti es eher liegt, wenn man sich seine beste Zeit, nämlich bei Genua, anguckt, in der Mannschaft zu spielen, die eher defensiver spielt, wo er nicht so hoch aufrücken muss als Rechtsverteidiger. Und das wären wir jetzt in der Bundesliga. Deswegen weiß ich nicht, ob ein Silvan Hefti uns nicht vielleicht überrascht und eine Art Auferstehung hat wie Phönix aus der Asche. Aber jetzt kommt Bent mit der Gegenseite und wahrscheinlich auch der Seite, die mehr HSV-Fans teilen. Schieß los, Bent. Warum findest du das eine absolute Katastrophe?
Also ich habe jetzt keine detaillierte Analyse vorbereitet, aber ich glaube, wenn man sich die Spiele angeguckt hat in der letzten Saison, dann ist die Rechtsverteidigerposition eigentlich immer als die Schwachstelle im Spiel des HSV aufgefallen. In den Zeiten, in denen Muheim nicht da war, auch die Linksverteidigerposition. Also gerade diese beiden Außenverteidigerpositionen haben man immer gemerkt, da funktioniert irgendwas nicht. So, und klar, du hast Silvan Hefti schon angesprochen. Er ist vor der Saison, denke ich, auch als Spieler gekommen, von dem sich die Kaderplaner erhofft haben, dass er der neue Stammrechtsverteidiger wird. Seine Leistungen haben das in der zweiten Liga nicht hergegeben. Man muss also auch dazu sagen, der HSV wird in der ersten Liga anders spielen als in der zweiten Liga und vielleicht kommt die dann eher defensivere Ausrichtung des Spiels Hefti auch eher entgegen. Ich glaube trotzdem, und das sozusagen, das hätte ich auch in der letzten Saison immer gesagt, wenn wir aufsteigen und auch wenn wir nicht aufgestiegen wären, hätte man auf der Position was tun müssen. Weil gerade die Rechtsverteidigerposition, für mich ist es jedes Spiel eigentlich Lotterie gewesen, was da passiert. Und klar, Mikkelbronx hat eine gewisse Schnelligkeit, er hat vielleicht auch eine gewisse Veranlagung, auch mal schnell nach vorne zu spielen, was er meiner Meinung nach aber viel zu selten gemacht hat. Eigentlich hat er den Ball angenommen, ist raufgetreten und hat ihn dann aber wieder zurück in die Kette gespielt. Es war ja nie so, dass er mal einen mutigen Ball nach vorne gespielt hat, dass er mal zum Sprint angesetzt hat, dass er mal aufgedreht hat. Und ja, insgesamt sind mir die Auftritte immer viel zu unreif gewesen. Und ich glaube, also wenn ich aus dem aktuellen Kader mit jemandem gehen würde, sehe ich das wie du, dann müsste man Hefti die Chance nochmal geben, müssen wir nochmal gucken. Ist das tatsächlich auch vielleicht eine Käsesaison gewesen für ihn? Vielleicht hat er Probleme, sich einzugewöhnen. Vielleicht ist es für ihn auch anders gelaufen. Er wirkte jetzt auch nicht so, als wäre er, ich sag mal, komplett enttäuscht gewesen, so wie das gelaufen ist. Vielleicht kann er das für sich auch anders einordnen. Trotzdem, ich bleibe dabei, wenn ich mir den Kader angucke, hätte ich da die Priorität Nummer eins darauf gesetzt, einen vernünftigen Rechtsverteidiger zu kaufen, auch weil man ja sagen muss, dass der moderne Fußball immer mehr auf diese Außenverteidigerposition auch ausgelegt ist, dass du da Spieler hast, die im Zweifelsfall anschieben können, die im Zweifelsfall diese Schienenfunktion, wie man heutzutage sagt, auch erfüllen können. Und ja, links mit Miro Muheim haben wir so einen Spieler, würde ich immer im Stamm spielen lassen und rechts eben nicht. Ich würde mir wünschen, dass da noch was passiert und hätte eigentlich auch so ein bisschen damit gerechnet, dass das schon passiert ist. Ja, ich weiß nicht, ob du da noch eine Entgegnung oder noch eine Assoziation zu hast.
Nee, also ich kann auf jeden Fall verstehen, woher du kommst. Es ist ja auch so, dass wir beide auch gesagt haben, wir holen in unserem Planspiel jetzt beide einen Rechtsverteidiger. Also ich bin ja dem Ganzen auch mir durchaus bewusst. Ich versuche mir einfach nur zu erklären, gerade wie der Verein auf diese Idee kommt und warum es vielleicht nicht eine Schnapsidee ist. Und ich hab ein Szenario gerade kurz im Kopf gehabt, das ich mit dir teilen möchte, was vielleicht das Ganze nicht so käsig machen würde. Bevor er sich verletzt hat, hat er auf der rechten Schiene einige Male gespielt und das war Noah Katterbach. Und ich könnte mir ein Szenario vorstellen, in dem wir sagen, Noah Katterbach startet rechts, Miro Muheim startet links, Katterbach dann so ein bisschen eher inversiverer Innenverteidiger, was Muheim ja aber eigentlich auch spielt, der dann eher in die Mitte zieht, weil er eher über den linken Fuß kommt. Aber dass er auf der rechten Seite spielen kann, hat er ja gezeigt. Man erinnere an das krasse Tor gegen Magdeburg auch unter anderem. Und dann wirst du jetzt natürlich wahrscheinlich dir gerade denken, ja, und wer ist dann Backup von Miro Muheim? Und da habe ich aber einen Namen für dich, jemanden, den du, glaube ich, nicht so vielleicht auf dem Schirm hast. Von seinen Anlagen und auch was er teilweise in Frankreich gespielt hat, kann ein Soumahoro wahrscheinlich auch gut Linksverteidiger spielen. In einer defensiveren Kette. Weil so ehrlich müssen wir uns auch machen, wenn Muheim verletzt ist und Soumahoro überhaupt spielen muss, werden unsere Angriffe weniger über die linke Seite kommen, ehrlicherweise. Und ich fände die Idee, oder ich könnte mit der Variante leben, wenn Katterbach wieder fit genug ist und nach allem, was man hört, trainiert er ja auch schon wieder. Muheim auf links, Katterbach auf rechts, helft die als Backup, mit Mikkel-Bronsies guckt man, was man dann macht. Und Backup auf der linken Seite, Schrägstrich linker Innenverteidiger, Backup ein Soumahoro. Und man holt vielleicht noch dafür einen zweiten Innenverteidiger, zusätzlich zu dem einen, den wir jetzt noch haben. Mit dem Szenario könnte ich persönlich sehr gut leben. Wie geht's denn dir damit?
Ich meine, wenn Noah Katterbach wieder fit ist, das haben immer alle gesagt, das hat der Steffen Baumgart damals auch relativ früh gesagt, das war aber eines der größten Talente, die wir in Deutschland hatten, dann entschärft sich die Situation sicherlich auch wieder. Und wenn man sagt, okay, man kann auf der rechten Seite zwischen Katterbach und Hefti und vielleicht einem Hefti, der irgendwie noch mal sich besinnt, wählen, würde ich sagen, kann man dann auch in der Bundesliga-Saison gehen. Auf der anderen Seite ist es auch immer ein Risiko. Also die letzte Saison hat gezeigt, dass es nicht funktioniert hat. Und jetzt gerade in der ersten Bundesliga-Saison nach 7 Jahren zu testen, ob es vielleicht jetzt doch noch mal funktioniert, finde ich einfach riskant.
Ja, ich verstehe es. Ich sage jetzt aber zum Abschluss dieses Themenkomplexes das, was ich dir schon zwei, drei Mal gesagt habe, was meine Meinung ist. Wir haben Mitte Juni. Ruhig bleiben. So, und es wird auch viel geschrieben, um zu schreiben. Ne? Also, gerade die Mopo strotzt jetzt auch nicht oder schreckt jetzt auch nicht davor zurück, auch mal eine clickbaitigere Zeile zu machen, um die Klicks mitzunehmen. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Abendblatt oder zu anderen. Muss ich auch ehrlich so, so ist meine Wahrnehmung einfach von der Mopo. Deswegen. Warten wir erstmal ab, es wird extrem viel geschrieben. Interessieren tut mich die Mannschaft, die am ersten Spieltag Ende August auf dem Platz steht, ehrlicherweise. Und dann können wir uns immer noch genug drüber aufregen, wenn kein Rechtsverteidiger gekommen ist, finde ich.
Und dann gibt es immer noch eine Wintertransferphase und im Grunde kannst du ja auch
Ja,
bis September noch Leute
eben,
verpflichten.
eben.
Also
Und wer weiß, vielleicht spielen wir auch mit Dreierkette und Schienenspielern. Man weiß es ja nicht, ne? Was Merlin Polzin sich da jetzt genau vorhat. Das weiß nur Merlin und sein Trainerteam. Und die Kaderplaner, die wissen, was sie machen. Und ich würde erstmal allen HSV-Fans abraten, jetzt nicht wegen einem Mopo-Artikel komplett durchzudrehen, ehrlicherweise. Das hast du ja nicht, jetzt nicht getan. Du hast einfach seriös deine Meinung gesagt, aber ich habe auf Twitter auch schon wieder Leute gesehen, die komplett durchgedreht sind. So, und da würde ich sagen, bleibt erstmal ruhig, bitte. So, wir müssen weitermachen, Bent, weil wir sind schon am Ende der Halbzeit, ehrlicherweise, und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich wieder in eine lange Nachspielzeit. Ich glaube, der Tag wird nie kommen, dass wir die 45 Minuten wirklich schaffen. Aber die Leute hören uns ja auch gerne da draußen nach allem, was ich gehört habe, die auf jeden Fall hören. Bent, rechter Flügel ist die oder rechtes Mittelfeld, wie auch immer wir spielen werden, ist die nächste Baustelle. Wen hast du da mitgebracht?
ist bei mir jetzt so ein bisschen lahm, weil wir über ihn in der letzten Folge schon gesprochen haben, aber Serginho von Viborg FF wäre mein Wunschspieler auf der Position. Du hast ihn letztes Mal auch schon vorgestellt, in Lissabon geboren, spielt für die Nationalmannschaft Kap Verdes und hat die Jugendmannschaften von Benfica Lissabon durchlaufen. Genau, ist in der dänischen Liga, da sind wir wieder in der letzten Saison mit Abstand der beste Vorlagengeber gewesen. Und ja. Mir ist bewusst, dass es da eine gewisse Konkurrenz gibt, dass der HSV da auch tief in die Tasche greifen müsste. Ich würde sagen, wenn man diese Reißmillionen sinnvoll reinvestieren möchte, dann sollte man das da tun. Ich würde sagen, bis zu einer Schmerzgrenze von 7 Millionen würde ich da auch sozusagen, würde ich sagen, das sollte man für so einen Spieler dann auch hinlegen. Du hast es letztes Mal so schön gesagt, das würde auch ein bisschen Glamour, ein bisschen C. Roberto-Vibes in den Kader reinbringen. Ich glaube, das würde einem HSV, der in die Bundesliga zurückkehrt, auch richtig gut stehen. Und ja. Das ist im Grunde das, was ich dazu zu sagen habe. Würde ich bei bleiben. Jetzt sind die Gerüchte eher erkaltet, aber vielleicht tut sich da ja irgendwie doch nochmal die Chance auf. Serginho, mit dem würde ich gehen auf der rechten Seite.
Ja, auf jeden Fall wäre das eine sexy Lösung. Da kann ich dir recht geben. Wie gesagt, ich habe ja nicht umsonst hier Roberto Vibes gesagt. Spannend. Ich habe halb gecheatet, aber halb auch nicht. Ich erkläre dir gleich warum. Der Name, den ich hier habe, ist kein Unbekannter. Hat letztes Jahr Bundesliga gespielt, aber hat auch nicht viel gespielt. Spielt jetzt gerade steht bei Start Rennes unter Vertrag bis 2027 noch. kostet auf dem Papier 6 Millionen, ist 23 Jahre alt, ist ein Schweizer und hört auf den Namen Fabian Rieder. 6 Millionen wäre natürlich utopisch und würde hier dieses Transferbudget komplett torpedieren. Aber nach allem, was man hört, möchte Rent ihn noch nicht ganz aufgeben, plant aber auch nicht mit ihm für nächstes Jahr. Und vielleicht ist eine Leihe, vielleicht sogar mit Kaufoption, möglich für Fabian Rieder. Bei uns hätte er auf jeden Fall, glaube ich, mehr Möglichkeiten, Startelf zu spielen, als beim VfB Stuttgart. Ich habe da mal einfach, um zu sagen, dass ich trotzdem dafür Geld ausgebe, 2 Millionen Leihgebühr hier veranlasst, ehrlicherweise. Ich habe gleich auch noch einen weiteren Leihspieler und auch da habe ich 2 Millionen als Leihgebühr mir eingetragen, dass ich trotzdem mit dem Budget arbeite, was ich habe. Warum Fabian Rieder? Ich finde, Fabian Rieder ist ein hochentwickelter Mittelfeldspieler, der absolut Allrounder-Potenzial hat. Er hat ein starkes Spielverständnis, solide defensive Fähigkeiten, er ist absoluter Kreativspieler, hat eine hohe Fußballintelligenz, er hat eine hohe Laufarbeit, er kann gut pressen, er hat eine gute Passqualität. Das sind alles Sachen, die auch ein moderner Spielgestalter haben muss. Deswegen kann er, finde ich, sogar im zentralen Mittelfeld könnte er spielen, könnte auch ein Ludo-Ersatz sein. Ich finde ihn stärker auf dem rechten Flügel, ehrlicherweise. Und deswegen habe ich gesagt, Fabian Rieder, vielleicht mit Kaufoption, dass man sagen kann, man guckt es sich ein Jahr an und zahlt dieses Jahr jetzt noch nicht ganz so viel und hat das Geld dann vielleicht doch für den Rechtsverteidiger übrig, fände ich eine spannende Sache.
Was würdest du für eine feste Ablöse, also mal gesetzt den Fall, man würde ihn kaufen wollen, was meinst du, müsste man da hinlegen?
Also ich glaube, es die ganzen 6 Millionen nicht, ehrlicherweise. Einfach weil er sich bei Rennen nicht durchgesetzt hat und letzten Jahre auch ein paar unerfolgreichere Leihen hätte. Ich gehe mal davon aus, dass du zwischen 4 und 5 Millionen mindestens bezahlen müsstest trotzdem, aber. Und dann vielleicht auch wieder mit so Modellen arbeiten müsstest, wie wenn wir ihn weiterverkaufen, kriegt ihr noch was und so.
Ja.
So 23 Jahre alter Spieler, der wird ja auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich dann woanders spielen oder dann 24 Jahre alter, wenn er funktioniert. Deswegen kann ich mir vorstellen, sagen wir mal 4,5 Millionen plus 10% Weiterverkaufsgebühr könnte ich mir vorstellen, dass du ihn dafür kriegst.
Gut. Ja, spannend.
Dann sind wir beim letzten Spieler, einem 8er, 10er, 6er, kann jetzt alles kommen, einfach jemand für die Mittelfeldzentrale. Bent, ich würde anfangen diesmal dann wieder im Ping-Pong-Prinzip. Ich habe einen alten Bekannten dabei. Ist jetzt auch nicht die kreativste Lösung. Aber ich hätte es gerne und ich kann es kommen sehen. Jetzt auch durch den Reißabgang. Und zwar ist es Laszlo Benes.
Ja, habe ich auch.
Hast du auch? Ja. Gut. Dann machen wir das hier wieder zusammen. Aber zeugt ja nur davon, wie sehr wir Laszlo Benes vielleicht auch ein bisschen vermissen. Spielt bei Union Berlin. Marktwert auf Transfermarkt.de habe ich jetzt gefunden. So um die 3 Millionen stand da. Sein Vertragsstatus habe ich nicht zugefunden, aber ich habe das auch öfter schon mitbekommen, dass man bei Union Berlin da schwerer rankommt irgendwie als bei anderen Vereinen. Ich glaube halt nicht, dass Union ihn direkt verkaufen will wieder. Deswegen habe ich hier wieder mit einer Leihe mit Kaufoption gearbeitet und habe auch wieder die obligatorischen 2 Millionen Leihgebühr hier raufgeschlagen. Und bei Benes, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass es dann zwischen 3 und 4 Millionen liegt. Auch wieder dann im Sommer nächsten Jahres. Warum Benes? Ich meine, viele HSV-Fans kennen ihn, die meisten werden ihn kennen noch. Aus seiner Zeit hat er eine gute Zeit bei uns gehabt. Technisch versierter, kreativer, torhungriger Offensivspieler, exzellentes Pass- und Chancenprofil, Qualitäten im Abschluss und in der Spielgestaltung, ist ein absolutes Risiko für den Gegner, gerade auch immer wieder gefährlich gewesen durch so ähnlich wie Königsdörfer das dieses Jahr gemacht hat, durch so ein Reinstoßen in den Strafraum. Und die weichen Faktoren darf man bei Benes nicht außer Acht lassen. Er will weg aus Berlin, er hat sich in Hamburg sehr wohl gefühlt. Er hat während seiner Zeit in Berlin schon öfter betont, wie wohl er sich in Hamburg gefühlt hat und wie anders Berlin doch zu Hamburg sei, ohne zu sagen, dass er es da blöd findet. Und er hat in seiner Zeit bei uns immer wieder betont, dass er mit dem HSV Bundesliga spielen möchte. Jetzt könnte er es tun. Also Laszlo, komm zurück. Oder wie siehst du das, Ben? Du hast ihn ja auch auf deiner Liste.
Ja, absolut. Ich habe es aber nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich glaube, dass er seine stärkste Zeit in seiner gesamten Karriere beim HSV hatte, da ist sozusagen sein Stern aufgegangen. Und ich habe diesen Wechsel zu Union nie verstanden. Er hat sich mit dem Verein identifiziert. Ich habe ihm das damals auch abgenommen. Er war dann ja zum Ende der Saison, in der er gegangen ist. Also das muss die Saison gewesen sein, als der HSV Relegation gegen Stuttgart gespielt hat. Da war er verletzt. Und war ja auch eher dann so ein stillerer Abgang. Und Jeder, der ihn gesehen hat, weiß, dass er eine gewisse, Genialität auch bei Standards besitzt, dass er gute
Ja.
Fernschüsse hat, dass er
Ja.
auch einfach wirklich diese Spielmacherqualitäten hat. Er kann auf der 8 spielen. Er ist auch einer, der immer viel mit zurückgearbeitet hat. Wenn man sich seine Heatmap anguckt, da hat er, also es gibt so ein paar rote Punkte auch vor dem eigenen 16er. Und ja, wäre eine schöne Geschichte, auch dadurch, dass er schon mal so nah dran war, mit dem HSV aufzusteigen. Und ja, würde mich freuen, wenn es da vielleicht noch konkretere Gerüchte geben würde. Ich glaube, wir sind auch nicht die einzigen HSV-Fans, denen das schon mal aufgefallen ist, dass das irgendwie auch Sinn ergeben würde auf der einen oder anderen Seite, dass er bei Union eigentlich nicht so richtig hervorsticht. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass er da ein Bankdrücker war. Er ist immer regelmäßig zum Einsatz gekommen. Er hat auch unter Steffen Baumgart jetzt gespielt. Aber ja, ich glaube, beim HSV hätte er wieder ein anderes Standing. Er bräuchte keine, im Grunde kaum Eingewöhnungszeit. Viele Spieler von damals kennen ihn noch. Und mit Feray da zusammen hat er auch schon zusammen harmoniert. Also ich erinnere mich an das Spiel gegen Schalke damals. Da haben die beiden zusammen echt das Spiel für uns gemacht. Also wäre ein Transfer, bei dem ich auch da mitgehen würde.
Ja, total. Und seine beste Zeit in dem Tim-Walter-System gehabt. Und das, zumindest jetzt aktuell, das System von Merlin Polzin ist da jetzt auch nicht weit weg, ehrlicherweise. Gut, dann haben wir unser kleines Planspiel abgeschlossen. Es hat sehr viel Bock gemacht, ehrlicherweise. Spannende Namen dabei gewesen. Wenn ihr Namen habt, auf die wir noch nicht gekommen sind, wir haben jetzt einen neuen Instagram-Account. Link ist dann in der Folgenbeschreibung, wenn ihr diese Folge hört. Lasst doch gerne ein Abo da. Und wenn ihr noch Namen habt, schreibt die uns gerne. Als DM. Vielleicht sprechen wir dann bei der Kategorie, die jetzt noch kommt, das nächste Mal dann darüber. Und das sind die aktuellen Transfergerüchte. Bent, aufgrund der Tatsache, dass wir schon sehr weit drüber sind, preschen wir jetzt ein bisschen durch, würde ich sagen. Es sind aber auch nur zwei Namen diesmal und es sind zwei mögliche Zugänge, die wir besprechen wollen. Der erste Name, der in den letzten Tagen ein bisschen hochkochte, Nahuel Noll, 22, Torhüter von Fürth, Marktwert ungefähr 1,5 Millionen. Dazu sagen, bevor jetzt alle Heuer Fernandes Jünger wieder hier auf die Barrikaden gehen, als zweiter Torhüter gedacht. Bent, wie viel Bock hättest du auf Nahuel Noll als Torhüter beim HSV und für wie wahrscheinlich hältst du es?
Also mehr als 20% Bock sind das bei mir nicht.
Naja, ich habe
Also
30.
ich sehe auch irgendwie nicht, also klar, Matteo Rath, man hört so ein bisschen, er ist jetzt auch unzufrieden, könnte eventuell einen Wechsel anpeilen, aber nee, also mir ist Neu vor allem dadurch noch in Erinnerung geblieben, dass der Zorniger den öffentlich mal so runtergemacht hat, was natürlich auch überhaupt gar nicht ging.
Ja.
Also ob das jetzt blöde Fehler waren oder nicht, das kann man einfach als Trainer auch nicht bringen. Er ist ja kurze Zeit danach dann auch nicht mehr Trainer gewesen. Ja, wie wahrscheinlich das ist. Auf der Torwartposition, das waren für mich eigentlich immer alles überraschende Transfers. Auch Matteo Rath hatte ich damals nicht kommen sehen. Deswegen, ich sag mal 50%. Mehr Assoziationen habe ich dazu im Grunde auch nicht.
Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Bock 30%, weil könnte irgendwann dann vielleicht was sein, aber Ersatztorhüter halt auch immer unsexy, so blöd das klingt, weil du sie erstmal nicht spielen siehst, garantiert.
Absolut.
Wa Wahrscheinlichkeit habe ich jetzt mal bei 40% veranlagt, weil es nur passiert, wenn Matteo Rapp geht, sind wir mal ehrlich. Und da hört man bis jetzt noch nichts Konkretes, man hört nur, dass er unzufrieden ist. Aber das hätte man sich auch fast schon denken können bei einem Torhüter, der nicht spielt, dass der unzufrieden ist. Noll wäre ein junger Torhüter mit Entwicklungspotenzial, aber wie du sagst, es gab die Szene da mit Zorniger und auch insgesamt war er viel Hit or Miss bei Greuther Fürth letztes Jahr in seinen Leistungen. Sehr inkonstant und deswegen, es reizt mich ehrlich gesagt auch nicht viel. Wer mich mehr reizt, kann ich schon mal ein bisschen andeuten, ist der zweite Name. Und das ist Leopold Wurm. 19 Jahre alt, hat letzte Saison bei Regensburg gespielt, spielt gerade bei der deutschen U19 mit, bei der Europameisterschaft. Kostet 1,5 Millionen Euro. Marktwert laut Transfermarkt.de und der Name waberte auch jetzt in den letzten Tagen ein bisschen durchs HSV-Universum. Bent, wie viel Bock hättest du auf Leopold Wurm und für wie wahrscheinlich hältst du es?
Ich muss sagen, auch da so 30% Innenverteidiger, haben wir jetzt auch schon ausführlich drüber gesprochen, wäre nicht der Typ Innenverteidiger, den ich holen würde. Ich glaube, er selbst müsste sich dann auch erstmal auf eine Herausfordererrolle einstellen. Was vielleicht für ihn spricht, der wird jetzt bei Regensburg so eine gewisse Resilienz gelernt haben. Das war sicherlich keine einfache Saison.
Ja.
Und ja, ich meine, bei dem Spiel 1:1, das Rückspiel, ich glaube, da hat er auch gespielt. Da hat sich die Regensburger Defensive nicht so schlecht verkauft gegen den HSV. Auf der anderen Seite ist das ja zum Teil auch wirklich bodenlos gewesen, was die angeboten haben, wie viele Gegentore die gefressen haben. Ich bin auch skeptisch. Und zur Wahrscheinlichkeit sage ich auch wieder 50%, weil klar, man hat das so von allen zwei Ecken gehört, aber so einen richtig
Ja.
validen Bericht hatte ich jetzt noch nicht gelesen.
Bei dem Thema viele Tore Regensburg, man erinnere an das spektakuläre 3 zu 8 in Nürnberg. Ne? Ist immer
Richtig,
noch so
genau.
krass, dass es das Ergebnis gab, einfach in der Liga. Ja, ich
Ein
habe mehr Bock auf
Verbandsliga-Ergebnis.
Leopold Wurm, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Ich habe hier sogar eine 60% stehen bei Bock, weil ich schon auf den Spieler und das, was er vielleicht in 2, 3 Jahren sein kann, Lust hätte, Stand jetzt. Und ich fände, dass es ein spannendes Investment in die Zukunft wäre. Ich bin ja auch durchaus gespannt auf positiv gestimmt auf die Entwicklung von Soumahoro. Deswegen wehre ich mich jetzt auch nicht gegen den Leopold Wurm. Wenn ich jetzt sagen müsste, wie viel Bock hätte ich auf ihn diese Saison als Stammspieler, wäre ich bei dir, bei deinen Prozentzahlen. Ich glaube, das ist ein Investment in die Zukunft. Ich würde auch sagen, es ist ein 50-50-Ding. Das kann man über ihn sagen. Er ist ein körperlich starker Innenverteidiger, hat exzellentes Zweikampfverhalten gezeigt, hat für sein junges Alter ein enormes Spielverständnis gezeigt. Und auch wirklich schon eine Reife und Abgeklärtheit auf dem Platz. Und kennt halt Abstiegskampf. Das hast du schon sehr, sehr gut gesagt. Er würde in die Kaderstrategie von Costa passen, immer wieder so junge Spieler mit, die irgendwann einen Wiederverkaufswert haben können, reinzuholen. Und ich finde, er könnte sich zusammen mit Soumahoro hinter vielleicht dann ja einem Pinkert, den wir jetzt vorgeschlagen haben, und definitiv einem Torunariga gut entwickeln. Und fände, das wäre spannend, jetzt auf ihn drauf zu gehen, statt in vielleicht 2 Jahren, wenn er jetzt nochmal den Zwischenschritt macht in der zweiten Liga, wo er dann statt vielleicht einer Million, für die du ihn jetzt kriegst, weil Regensburg in der dritten Liga einfach Geld braucht, für 5, 6 Millionen holen musst, ehrlicherweise. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr Bock auf ihn als du, oder deutlich mehr Bock. Aber ich gebe dir recht, das ist keine Verstärkung für dieses Jahr. Ich glaube, wäre keine Verstärkung für dieses Jahr. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, ich glaube, damit können wir es abschließen für heute, oder? Ben nickt, sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Das war eine, in Klammern, lange Halbzeit HSV. Aber wir haben ja heute auch mit einem größeren Minigame das Ganze ein bisschen aufgepeppt, sage ich jetzt mal. Deswegen sei es uns hoffentlich verziehen von eurer Seite. Wir sind gespannt, wie es sich entwickelt. Wenn ihr das hört, sind vielleicht Rajan Philipp und Gludowitz Reis schon fix. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich bis zur nächsten Podcast-Folge definitiv passieren. Wir sind gespannt, welcher Name bis dahin aufploppt, über den wir dann wieder sprechen werden, nächste Folge. Wer sich bei der Wahl zum HSV-Präsidenten oder Präsidentin durchsetzt, da sind wir auch sehr gespannt. Da werden wir natürlich ein bisschen drüber reden, nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, abonniert uns gerne und schaut doch gerne mal bei Instagram vorbei. Da haben wir jetzt ein neues Profil gestartet. Da freuen wir uns auch über jedes Abo. Da verpasst ihr dann auch keine Folge. Und wenn du nichts mehr hast, Ben,
Nur noch ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
gut, dann sage ich, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut. Ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.